Üb immer Treue und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab.
Das Attentat muss erfolgen. Kut kö kut. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem gehandelt werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf wagt. Alles andere ist daneben gleichgültig.
Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt.
Drei Orte, eine Frage. Zum Umgang mit dem 20. Juli 1944, 60 Jahre danach. Feature von Anselm Weidner.
Eine ganz kleine Clique, ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen.
Jetzt wird die ganze Welt über uns herfallen und uns beschimpfen. Aber ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass wir recht gehandelt haben. Ich halte Hitler nicht nur für den Erzfeind Deutschlands, sondern auch für den Erzfeind der Welt. Wenn ich in wenigen Stunden vor den Richterstuhl Gottes treten werde, um Rechenschaft abzulegen über mein Tun und Unterlassen, so glaube ich, mit gutem Gewissen vertreten zu können, was ich im Kampf gegen Hitler getan habe. Wenn einst Gott Abraham verheißen hat, er werde Sodom nicht verderben, wenn auch nur 10 Gerechte darin seien, so hoffe ich, dass Gott auch Deutschland um unsertwillen nicht vernichten wird. Niemand von uns kann über seinen Tod Klage führen.
Oberstleutnant Henning von Treskow im Juni 1944 auf die Frage Stauffenbergs, ob das Attentat dennoch Sinn mache. Und von Treskows letzte Worte, wie sie von seinem Adjutanten Fabrian von Schlabrendorf vom 21. Juli 1944 überliefert sind. Dem Tag, an dem er sich nach dem missglückten Anschlag mit einer Gewehrgranate tötete.
Henning von Treskow war unten General, war?
Das war ein Offizier hier, der an dem Putsch mitgewirkt hat.
Er war ein Widerstandskämpfer. Und den Film haben wir auch gesehen von ihm.
Beim alten Fritz war der? Henning von Treskow, ja.
Henning von Treskow ist mir der Namebegriff 20. Juli, Widerstand, ja.
Der hat was zu tun mit dem Widerstand, der ist hingerichtet worden.
Henning von Treskow gilt heute in der Widerstandsforschung als eine der wichtigsten Triebkräfte des militärischen Widerstands gegen Hitler. Seit der Wende 1989 weisen in Potsdam eine von Treskow-Straße, eine Ausstellung über die Potsdamer Widerständler des 20. Juli 1944 und die Henning-von-Treskow-Kaserne im nahen Geltow auf den geistigen Kopf des militärischen Widerstands hin.
Zum Gedenken an Henning und Erika von Treskow, geborene von Falkenhain, und die Widerstandsbewegung vom 20. Juli 1944.
Das steht auf einer steinernen Gedenktafel geschrieben, die 1987 neben dem Familiengrab derer von Falkenhain auf dem Bornstädter Friedhof aufgestellt wurde.
Der Anlass war eben, dass wir feststellten, Henning von Treskow hat in der Bornstädter Kirche geheiratet. Und daraufhin hatte ich Tochter und Sohn eingeladen. Und die Tochter, Frau von Aretin, hat hier über ihren Vater berichtet. Und wir haben dann, das war glaube ich 87, diesen Gedenkstein anfertigen lassen und hier aufgestellt. Und da haben wir eben auch bewusst die Ehefrau mit aufgenommen. Denn sie hat ja hier in Potsdam zusammen mit ihrer Freundin mit Handschuhen getippt, die Einsatzbefehle für Walküre.
Aus Angst abgehört zu werden, hatte von Treskow die für den Staatsstreich neu formulierten Walküre-Befehle seiner Frau auf Spaziergängen durch den Babelsberger Park diktiert. Weiß Pfarrer Gottfried Kunzendorf auf einer Führung über den Bornstädter Friedhof zu berichten. Der schattige Bornstädter Friedhof. Gräber aus 4 Jahrhunderten unter Eiben, Birken, mächtigen Schwarzerlen. Rings um die Bornstädter Kirche, im Stil einer römischen Basilika, wie sie Friedrich Wilhelm IV., der Romantiker, auf dem Thron liebte und rund um Berlin errichten ließ, um das christliche Fundament des preußischen Staates zu bekräftigen. mit Campanile und Arkadengang, in gelbem, heiter leuchtendem Joachimsthaler Backstein, in Sichtweite von Sanssouci. Gegenüber das Krongut, ein Ensemble im italienischen Landhausstil, malerisch gelegen entlang dem schmalen Bornstädter See zwischen Ruinen und Drachenberg, im Herzen der Insel Potsdam, dem preußischen Arkadien. Ein landschaftliches Gesamtkunstwerk, ein anschauliches Zeugnis des anderen Preußen, das um Schönheit, menschliches Maß und christliches Ethos wusste. Mitten darin der Bornstädter Friedhof. Er ist heute, wie wenig andere, ein Ort, an dem sich eine eigene Kultur des Gedenkens an den deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus entwickelt hat. Auf seinen Führungen über den Friedhof bringt Pfarrer Kunzendorf die Besucher zu einem hohen steinernen Kreuz mit der Inschrift »Meine Augen sehen auf die Treuen im Lande«.
Es ist also der Spruch auf dem Grabstein des Generals Friedrich von Friedeburg, der war der letzte Friedenskommandeur des berühmten 1. Garderegiments zu Fuß in Potsdam. Und das Potsdamer Infanterieregiment Neuen übernahm die Tradition des 1. Garderegiments zu Fuß. Und aus keinem deutschen Regiment sind so viele Leute im Widerstand gegen Hitler hervorgegangen wie aus dem Infanterieregiment Neuen.
Unter dem Kreuz liegt ein Gedenkstein. Dem Andenken des Potsdamer Infanterieregiments 9 und seiner Toten in Frieden, Krieg und Widerstand. Semper Talis, zu Deutsch, immer gleich, sich immer treu bleiben. Über 20 Offiziere des 20. Juli 1944 kamen aus dem preußischen Traditionsregiment IR9, das sich selbst als erstes Regiment der Christenheit bezeichnete und im Offizierscasino das erste Glas immer auf den Kaiser erhob, auch während der Nazizeit, als das verboten war. Zum IR9 gehörten die Männer des Widerstands Oberleutnant Ludwig Freiherr von Hammerstein, Oberstleutnant Karl-Hans Graf von Hardenberg, Kurt Freiherr von Plettenberg und Oberstleutnant Henning von Treskow. An den Widerstand erinnern auf dem Bornstädter Friedhof auch Gedenktafeln an Ulrich von Sell, den einzigen überlebenden Sohn des Generals von Sell, der dann im sowjetischen Speziallager Jamlitz bei Lieberose umkam, an Georg Potente, den von den Nazis entlassenen Hofgärtner, der sich beim Einmarsch der Russen umbrachte, oder an Ernst von Harnack, der als von den Nazis abgesetzter sozialdemokratischer Regierungspräsident und Mitwisser des 20. Juli noch im März 1945 in Plötzensee hingerichtet wurde.
Für uns in der DDR war ja klar, dass seitens des Staates vor allem der Arbeiterwiderstand herausgestellt wurde. Aber in den 80er Jahren wurde eben auch eine Neubesinnung auf den 20. Juli durchgeführt. Und auf unserem Friedhof haben wir eben von 84 an Gedenkfeiern gehalten.
Zu den Gedenkfeiern lud Pfarrer Kunzendorf Angehörige und nahe Freunde aus dem Widerstand gegen Hitler nach Bornstedt ein, wie Friedrich Wilhelm von Sell, den Sohn des Widerstandskämpfers Ulrich von Sell, Emmy Bonhoeffer, die Schwägerin Dietrich Bonhoeffers, Ottmar von Aretin, den Schwager Henning von Treskows, oder Rosemarie Reichwein, die Frau des im Oktober 1944 in Plötzensee hingerichteten Pädagogen und Sozialisten Adolf Reichwein.
Für mich war also zu DDR-Zeiten, als wir nicht zum Widerstandsmuseum konnten und auch andere Sachen nicht möglich waren, hatte ich immer den Eindruck, diese Begegnung mit den Angehörigen ist ganz wichtig für die Menschen hier, dass sie nicht nur einen Film sehen, sondern dass sie auch fragen können. Einfach, dass uns wichtig war, mal nicht nur Bücher zu lesen oder nur DDR-Bücher zu lesen, sondern einfach von Leuten, die eine Ahnung hatten und selbst betroffen waren, zu erfahren, was sie erlebt haben.
So wurde Bornstedt schon zu DDR-Zeiten ein Ort des lebendigen Gedenkens des ganzen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Eines Gedenkens, dem es um den Widerstand und um die Menschen geht, nicht um politische Legitimation, Vereinnahmung und Ideologie. Davon hatte man in der ehemaligen DDR genug.
Eine imperialistisch-restaurative Verschwörung ohne Verbindung zu den Volksmassen. Die Verschwörung war das Werk einer Gruppe reaktionärer Politiker und Militärs, die von gewissen Kreisen des Finanzkapitals um Schacht, Krupp, Bosch, Flick, Siemens und anderen inspiriert und gelenkt wurde.
Heißt es beispielsweise 1959 in der DDR-Zeitschrift Militärwesen. Lange Zeit war der 20. Juli 1944 in der offiziellen DDR-Geschichtsschreibung verpönt. In den 60er Jahren dann begann sich die Auseinandersetzung um den 20. Juli allmählich zu versachlichen. Es erschien das erste Buch über Stauffenberg, Fernsehdokumentationen über die Frauen des Kreisauer Kreises, Monographien über General Olbricht, Graf von der Schulenburg oder Henning von Treskow, dann in den 80er Jahren. Die DDR benutzte den antifaschistischen Widerstand der Kommunisten als historische Legitimation der SED-Herrschaft. In der Bundesrepublik berief man sich auf die Frauen und Männer des 20. Juli als Kronzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Obwohl der größte Teil des konservativen Widerstands zwar den Rechtsstaat, aber keine Demokratie wollte. Das Bornstedter Gedenken nach dem Ende des Kalten Krieges ist frei von solchen Legitimationszwängen, muss keine politischen Lager gegeneinander ausspielen.
Potsdam war nicht nur die Stadt des Tages von Potsdam. Sie hat auch im Widerstand gegen Hitler, und das schon vor 1938, lange vor dem 20. Juli, eine ganz besondere Rolle gespielt. Es gab hier die Arbeiterbewegung im roten Potsdamer Stadtteil Nova Wes, den Widerstand aus bürgerlich-demokratischen Kreisen, den von Militärs und dem Adel. Potsdam war damit Symbol für die Breite des Widerstands gegen Hitler.
Heißt es in dem Buch, das die Gedenkfeiern zum 20. Juli in der Bornstedter Kirche dokumentiert. Wer vom militärischen, zumeist konservativen Widerstand gegen Hitler spricht, kann allemal, wenn es um das Gedenken in Potsdam geht, vom berüchtigten Tag von Potsdam nicht schweigen.
Jetzt fließt der breite Strom durch den alten Markt dem Führer nach. Überall aus allen Haustüren stürzen nun Volksgenossen auf ihn zu. Und dieses deutsche Volk hat sich nun wiedergefunden in diesem Führer und in diesem heiligen und ewigen Symbol der Garnisonkirche zu Potsdam.
Die Entente von deutschnationalen, völkischen und Nationalsozialisten war eine Entente cordiale nicht zuletzt des Nationalsozialismus und der Wehrmacht, bekräftigt durch den Handschlag von Hindenburg und Hitler am 21. März 1933 in der Potsdamer Garnisonkirche.
Hitlers Machtergreifung begrüßte er als Erlösung aus einem unerträglichen Dilemma. Am Tag von Potsdam, dem 21. März 1933, paradierte Treskows Bataillon an Hindenburg und den Vertretern des alten Preußen ebenso wie an Hitler, Göring und den nationalsozialistischen Führern vorbei. Es schien ihm einer der glücklichsten Tage seines Lebens zu sein.
Der Historiker und Schwiegersohn Henning von Treskows, Karl Ottmar von Aretin. Und so ging es den meisten des zu größten Teilen nationalkonservativen militärischen Widerstands. Sie sahen Hitler als Befreier von der Schmach von Versailles, vom Parteiengezänk und von all dem, was sie als das Desaster von Weimar erlebten. Die meisten Männer des konservativen Widerstands waren Steigbügelhalter der nationalsozialistischen Diktatur gewesen. Aber sind sie deshalb zu verurteilen? Und gewiss machen es sich die zu einfach, die im Tag von Potsdam nur bestätigt sehen, dass Friedrich der Große, Bismarck, Hindenburg und Hitler in einer Traditionslinie stehen, der des reaktionären militaristischen Preußen-Deutschland. Sigrid Grabner, Potsdamer Schriftstellerin, Frau des kommunistischen Widerstandskämpfers und Schriftstellers Hasso Grabner.
Ja, dann muss man die Leute natürlich aus ihrer Zeit heraus verstehen. Hier muss man wirklich unterscheiden, ob man jemanden abstempelt und ihm vorwirft, nicht nach heutigen Erkenntnissen vor 60 oder 70 Jahren gehandelt zu haben, oder ob man eine umfassende Geschichtsforschung betreibt. Und ich meine, auf dem Weg sind wir natürlich. Die Wende hat uns die Chance gegeben, ein ausgewogenes Bild endlich herzustellen.
Die Potsdamer Schriftstellerin plädiert nicht für historischen Relativismus und die schlichte Gleichstellung der braunen und der roten Diktatur in Deutschland, sondern dafür, genauer hinzuschauen, was die Menschen in den 30er Jahren totalitären Ideologien in die Arme getrieben hat. In die der Nazis und in die des Moskauer Bolschewismus, der Weltrevolution.
Zwischen diesen beiden Polen bewegten sich junge Leute, die natürlich immer zum Extremen neigen, also zur Lösung von Problemen. Henning von Treskow, der war kein Nazi, er hoffte, wie viele, auf die Nazis, und mein Mann hoffte, wie viele, auf die Kommunisten. Das war
ungefähr gleich stark. Und enttäuscht worden sind sie beide. Für diesen Irrtum, den man zugestehen muss, haben diese Menschen teuer bezahlt. Und auch deshalb wehre ich mich dagegen, sie sozusagen abzufrühstücken mit Reaktionär.
Hier deutet sich etwas an von einem anderen, neuen Blick auf den deutschen Widerstand, der von ideologischen Einengungen befreit, nicht nur den ganzen Widerstand im Blick hat, sondern die Widerständler als Menschen in ihrem historischen Umfeld sieht. Dazu hat Sigrid Grabner beigetragen mit ihren Büchern über Emmy Bonhoeffer, den im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 hingerichteten Potsdamer Sozialdemokraten Hermann Maas, und über Henning von Treskow.
Er hat miterlebt, wie die Verteidigungspläne, die existierten, auf Befehl Hitlers in Angriffspläne umgewandelt wurden. Und das widersprach genau dem, weswegen er auch in die Armee eingetreten war. Er sagte, Angriffskriege im 20. Jahrhundert sind sinnlos und mörderisch.
Spätestens als von Treskow während des Krieges von Massenverbrechen an Russen, Juden und Zigeunern erfährt, ist ihm klar, Hitler muss beseitigt werden. Sigrid Grabner verweist auf ein in ihrem Buch zitiertes persönliches Zeugnis Henning von Treskows, die Konfirmationsrede für seine beiden Söhne Rüdiger und Mark. Sie wurden in der Garnisonkirche konfirmiert, 10 Jahre nach dem Tag von Potsdam.
Meine lieben Jungs, vergesst niemals, dass ihr auf preußischem Boden und in preußisch-deutschen Gedanken aufgewachsen und heute an der heiligen Stätte des alten Preußentums, der Garnisonskirche, eingesegnet seid. Es birgt eine große Verpflichtung in sich, die Verpflichtung zur Wahrheit, zu innerlicher und äußerlicher Disziplin, zur Verpflichtung bis zum Letzten. Vom wahren Preußentum ist der Begriff der Freiheit niemals zu trennen. Wahres Preußentum heißt Synthese zwischen Bindung und Freiheit, zwischen selbstverständlicher Unterordnung und richtig verstandenem Herrentum, zwischen Stolz auf das eigene und Verständnis für anderes, zwischen Härte und Mitleid. Ohne diese Verbindung läuft es Gefahr, zu seelenlosem Kommiss und ehrgeiziger Rechthaberei herabzusinken. Nur in der Synthese liegt die deutsche und europäische Aufgabe des Preußentums, liegt der preußische Traum. Man kann das gerade jetzt nicht ernst genug betonen und ebenso, dass von solch preußisch-deutschem Denken das christliche Denken gar nicht zu trennen ist. Es ist sein Fundament.
Aus dieser Haltung heraus wurden aus konservativen Hitler-Befürwortern Widerständler, die ihr Leben einsetzten. So sehr der preußische Traum mit dem gescheiterten Attentat vor 60 Jahren endgültig ausgeträumt war, der Widerstand hat, unterstreicht Sigrid Grabner, ein Vermächtnis hinterlassen, das zur Verpflichtung für das eigene Leben werden kann.
Ich habe von diesen Leuten gelernt, wie ich mich in der DDR zu verhalten habe. Jetzt nicht nur von 20. Juli, sondern auch von den, die Widerstand leisteten, die Kommunisten. Und heutige lernen daraus auch, wie man sich gegen Unrecht wehren kann. Wir leben zwar in einer pluralistischen Gesellschaft, aber wir sind doch nicht für alle Zeiten davor gefeit, dass ein Totalitarismus wieder über uns reinbrechen kann. Und wie müssen Menschen beschaffen sein, überhaupt erst das Unrecht zu spüren und dann sich zu wehren und möglichst rechtzeitig?
In der unvoreingenommenen Auseinandersetzung auch und gerade mit dem militärischen Widerstand gegen Hitler bekommen durch den autoritären Wilhelminismus missbrauchte, dann durch den Nationalsozialismus scheinbar endgültig diskreditierte, uns heute so fremd gewordene Worte wie Pflicht und Gehorsam, Ehre und Dienen, Anstand und Toleranz, Patriotismus und Gottesfurcht plötzlich etwas wieder von ihrem guten Klang, vom Klang des anderen Preußen, der preußischen Tugenden. Daran wird im Potsdamer und Bornstedter Gedenken eindringlich erinnert. Allerdings, das gilt es am 16. Jahrestag des 20. Juli 1944 auch nicht zu vergessen, die daraus die Kraft zum Widerstand schöpften, waren eine kleine Minderheit. Peter Tuchel, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Wir hatten im Jahre 1944 auf deutscher Seite ungefähr 10 Millionen Mann unter Waffen. Wir hatten im Jahr 1944 eine Generalität, die ungefähr 3000 Mann umfasste, Generalität und Admiralität aller Waffengattungen. Wir haben im militärischen Widerstand ungefähr, wenn ich ganz hoch greife, 10 Generale, keinen einzigen Admiral. An diesen Proportionen merken Sie, dass die Wehrmacht als solches selbstverständlich keine Widerstandsorganisation war. Wenn wir uns also anschauen, den Kreis der am 20. Juli beteiligten Personen, die sind etwa auf 200 Personen insgesamt eingrenzen können, dann wird deutlich, wie verzweifelt und wie klein dieser Kreis gewesen ist.
Ortswechsel. Leben eines Kriegers vom Knaben bis zum Tode. 8 Skulpturen in weißem Marmor mit viel Schwertern, Lanzen, Schilden nach Skizzen von Friedrich Schinkel auf der Schlossbrücke. Das ist der Auftakt zum Berliner Boulevard unter den Linden. Und dann, linke Hand Richtung Brandenburger Tor, die Stadtkommandantur unter den Linden 1. Quaderputz. Auf dem Dachgesims Terrakotta-Adler mit dräuend ausgebreiteten Flügeln. Ein wie zur Festung umgebautes Berliner Stadtpalais. Bis 1945 waren hier die Militärverwaltung, das Heeresgericht und für den Fall innerer Unruhen die Kommandozentrale für die Truppen des Wehrkreises Berlin untergebracht. Bis zum 20. Juli 1944 residierte hier der Stadtkommandant Paul von Haase. Am 8. August 1944 wurde er in Plötzensee hingerichtet. Die wieder aufgebaute Stadtkommandantur ist jetzt die Berliner Repräsentanz des Global Players im Mediengeschäft Bertelsmann.
Paul von Haase, sagt mir nichts.
Mir sagt es nichts. Ist es einer von den Widerstandskämpfern damals? Ja.
Herr Haase war ein Widerstandskämpfer, der damals 1944 Attentat auf Hitler, glaube ich, der Stadtkommandant, der hier in Berlin, hat sich beteiligt.
Es war ein wunderschöner Tag. Wir saßen unten im Hof der Kommandantur. Da stand ein großer Nussbaum und mein Vater hatte da so eine kleine Sitzecke eingerichtet und wir hatten Besuch und wir tranken Kaffee. Und mit einem Mal herrschte aber große Aufregung. Papa rannte aufgeregt hin und her. Unsere Soldaten rannten aufgeregt hin und her. Die Erwachsenen waren ängstlich und aufgeregt. Denn kamen Autos gefahren, es kamen immer mehr Soldaten. Die ganze Kommandantur war umstellt von Militär. Dann hatte ich auch ein bisschen Angst.
Die damals 6-jährige Tochter des Hausmeisters Lieselotte Hartmann schildert die Situation in der Stadtkommandantur am 20. Juli etwa gegen 17 Uhr. Um die Zeit bekommt Major Otto Ernst Rehmer, Kommandeur des in Moabit stationierten Wachbataillons Großdeutschland, vom Stadtkommandanten den Befehl, mit dem Wachregiment das Regierungsviertel rund um die Wilhelm- und Leipziger Straße abzuriegeln. Nach den vom militärischen Widerstand gegen Hitler ausgearbeiteten Walküre-Befehlen sollte der mitverschworene Stadtkommandant von Haase sämtliche ihm unterstehenden Truppen in Berlin alarmieren, die wichtigsten Persönlichkeiten des NS-Regimes verhaften und die Reichsbehörden sowie sämtliche Rundfunk- und Presseeinrichtungen besetzen lassen.
Wir geben Nachrichten des Drahtlosendienstes. Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt.
Gegen 18 Uhr erreichen die ersten Rundfunknachrichten über das gescheiterte Attentat Offiziere des Wachbataillons. Sie schöpfen Verdacht, es handle sich um einen Militärputsch, und die Einsatzbefehle seien rechtswidrig. Rehmer geht entgegen von Haases Befehl zu Goebbels. Der lässt Rehmer telefonisch mit dem nur leicht verletzten Hitler in der Wolfschanze verbinden. Hitler überträgt die Befehlsgewalt über die Berliner Truppen auf Major Rehmer und beauftragt ihn mit der Niederschlagung des Putsches. Das ist der Anfang vom Ende des Widerstands des 20. Juli 1944.
In allen deutschen Gauen wurde mit Genugtuung und Dankbarkeit die Nachricht aufgenommen, dass das Leben des Führers bei diesem ruchlosen Anschlag unversehrt geblieben ist.
In der Kommandantur stehen sich jetzt Soldaten von Landschützenbataillonen und Angehörige des Wachbataillons gegenüber. Von Haase fährt zu Goebbels, nachdem dieser ihm angedroht hatte, die Kommandantur sprengen zu lassen. Am späteren Abend kommt es zu einem einstündigen Gespräch zwischen dem Stadtkommandanten, Propagandaminister Goebbels und Reichssicherheitshauptamtschef Kaltenbrunner. Paul von Hase gibt sich arg und ahnungslos, wird aber in Goebbels Dienstwohnung festgehalten und ist fortan Gefangener.
Dieses Mal wird nun so abgerechnet, wie die Nationalsozialisten das gewohnt sind.
Der Staatsstreich des 20. Juli 1944 ist gescheitert. Am nächsten Morgen wird Paul von Hase von der Gestapo verhaftet. In derselben Nacht dringen Soldaten des Wachbataillons in die Kommandantur ein und verhaften Frau von Hase und zwei ihrer Kinder. 18 Tage später, am 7. und 8. August, wird Paul von Hase zusammen mit 8 weiteren Angeklagten vor dem Volksgerichtshof unter Leitung Roland Freislers der Prozess gemacht. An den Wänden des großen Saals des Kammergerichts am Kleistpark hängen riesige rote Hakenkreuzfahnen. Der Präsident in blutroter Robe.
Der ehemalige Generalleutnant von Hase.
Haben Sie von den Vorgängen, über die wir gestern gesprochen haben, etwas Sicheres gehört?
Ja.
Ja. Wohl aber haben Sie Ende 43 einmal ein Gespräch mit Ulrich gehabt.
Er sagte mir, ich mache mir Sorge, was passiert, wenn der Führer plötzlich stirbt. Er rechnet mit einem Machtkampf zwischen zwei Gruppen.
Dann habe Olbricht, Chef des Allgemeinen Heeresamts im Oberkommando des Heeres, über die Kriegsführung gesprochen, berichtet von Hase ganz gefasst vor Freisler. Lange vor dem Prozess steht Paul von Hases Todesurteil fest, wie das der anderen 8 Angeklagten. Alle werden als eidbrüchige, ehrlose Ehrgeizlinge zum Tode verurteilt und noch am 8. August in Plötzensee gehängt. Hitler hatte seinen ersten Schauprozess gegen die Männer des Widerstands des 20. Juli veranstalten lassen. In den folgenden mehr als 50 Prozessen werden über 110 Todesurteile verhängt.
Er war ein konservativer Offizier, er war ein kaisertreuer Offizier, er war protestantisch geprägt, das ist eine ganz klare Haltung damit zusammenhing, dass mein Vater selber dort, wo er konnte, etwas die schützende Hand gerade über Mitglieder der bekennenden Kirche hielt. Wobei man sich vorstellen muss, dass man auch, wenn man eine gewisse Funktion hatte, dort zu einer Art Doppelrolle verurteilt war. Man musste auf der einen Seite nach außen irgendwie mitspielen. Das ganz andere war aber, wie man im internen Kreis dachte.
Ob und wie ihm dies Doppelleben zugesetzt hat, kann der jüngste Sohn Friedrich Wilhelm von Hase nicht wissen, denn als er seinen Vater verlor, war er 7 Jahre alt. Er betont, dass der Vater 1885 in Hannover als Sohn eines königlich-preußischen Oberstabsarztes geboren, aus einer stark theologisch geprägten Familie stammt. Er sei von einer tiefen Humanität geprägt gewesen. Während des Krieges ging es zum Beispiel einmal um eine Lebensmittelsendung des Roten Kreuzes für russische Kriegsgefangene.
Da hat die Prinzessin Metternich sich an meinen Vater gewandt, er möge doch da vermitteln. Mein Vater hat es versucht zu machen, aber es ging nicht. Er wurde von der Partei stark gerügt und die Sache lief schief. Mein Vater hat sich eingesetzt für die Juden, dass ihnen die Orden und Ehrenzeichen belassen würden. Damit war natürlich der Gedanke verbunden, wem man seine militärischen Orden aus dem Ersten Weltkrieg belässt, den kann man ja schlecht ins KZ bringen. Und auch da hat er sich schärfste Verweise von Seiten der Nazis eingeholt.
Er habe bei einem Besuch seines Neffen Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis Hafterleichterung durchsetzen können. Und jeder Antisemitismus sei ihm fremd gewesen, bestätigte ein jüdischer Verwandter, der spätere Bundesverfassungsrichter Gerhard Leibholz. Paul von Hase verband sein Soldatentum außer mit Vaterlandsliebe immer mit Anstand und Aufrichtigkeit und mit der Überzeugung, zuerst Gott und dann dem Recht und den Menschen zu dienen, so Friedrich Wilhelm von Hase. Aus dieser Haltung heraus hatte der General, wie auch von Tresco, anfangs auf Hitler gesetzt. Spätestens seit 1937, als Hitler vor Generälen erstmals unverblümt von seinen Kriegsplänen gesprochen hatte. Wahrscheinlich aber schon früher, 1934, als Hitler 2 Generäle der Wehrmacht im Zusammenhang mit dem Röhmputsch ermorden ließ, war er zum entschiedenen Hitler-Gegner geworden.
Ich gehöre zu den letzten preußischen Offizieren der kaiserlichen Armee, der ich bis zu meinem Tode treu bin.
soll der Stadtkommandant noch kurz vor dem 20. Juli gegenüber seiner Frau geäußert haben.
Noch nie von gehört.
20. Juli 1944, sagt Ihnen das was?
Ja, Zeit des Zweiten Weltkriegs, aber
Nee, das ist beschämend. Ich wohnte hier um die Ecke, Paul von Hase. Irgendwie ein Schauspieler, aber schon lange her.
Hase? Also der tauchte in der Geschichte überhaupt nicht auf.
Hier wohnte Generalleutnant Paul von Hase. 24.07.1885 bis 8.08.1944. Stadtkommandant von Berlin 1940 bis 1944. Am Umsturzversuch vom 20. Juli führend beteiligt. Dafür am 8. August 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Ist in der Giesebrechtstraße 17 im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf einer Gedenktafel zu lesen. Von 20 befragten Passanten in Berlin vor von Hases Wohnung wusste einer, wer Paul von Hase war. Die Hälfte wusste mit dem Datum 20. Juli 1944 nichts anzufangen.
Am Abend wurde mit rund 600 Gästen aus Medien, Politik und Wirtschaft, darunter Bundeskanzler Schröder, der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, Boris Becker und Günter Jauch, die Bertelsmann-Repräsentanz in der ehemaligen Stadtkommandantur unter den Linden 1 eröffnet.
Weiß leuchtet die originalgetreu rekonstruierte Fassade von 1874 mit ihrem von ionischen Säulen getragenen Portikus und Löwenköpfen über den Rundbogenfenstern. Sonderbar unwirklich, wie eine Kulissentapete.
An prominenter Stelle soll eine internationale Stätte der Begegnung für Menschen aus Politik und Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien entstehen. Das Gebäudeinnere der rekonstruierten Stadtkommandantur wurde modern gestaltet.
Aus Bertelsmann-Pressemitteilungen zur Neueröffnung der Stadtkommandantur am 6. November 2003. Eine Installation, Plug and Play, präsentiert in der Eingangshalle auf einer langen Reihe von Bildschirmen filmische Impressionen aus der Medienwelt von Bertelsmann. Und unterm Wintergartenglasdach sind auf einem riesen LED-Bildschirm Wolkenbilder zu sehen. Balanciert ein Seiltänzer, fliegt ein Zeppelin. Ein digitales Deckengemälde im Stil der Renaissance. So eine Presseerklärung, in der es auch heißt, Ziel war es, Historie und Moderne in einen konstruktiven Dialog treten zu lassen. Und einer, der sich intensiv mit der Geschichte der Stadtkommandantur beschäftigt hat, der Berlin-Historiker Laurenz Demps, erklärt.
Für den 20. Juli ein ganz wichtiger Ort. Das ist auch für mich einer der Punkte, warum ich mich mit dem Gedanken einer historischen Rekonstruktion ausgesöhnt habe. Also hier ist der Punkt, wo eigentlich die ganze Sache des 20. Juli kippt. Deshalb ist das wichtig.
Nur nichts. Keine Büste im Inneren, keine Gedenktafel außen, erinnert hier an Paul von Hase. Man plane eine Veranstaltung zum 60. Jahrestag des 20. Juli, über die man aber noch nichts sagen könne. Und möglicherweise werde an der Fassade eine Gedenktafel angebracht, heißt es bei Bertelsmann. Laurenz Demps?
Ich glaube, das Wissen um den 20. Juli wird in diesem Jahr zwar etwas besser werden, aber ich glaube, das ist alles schon im Orkus der Geschichte versunken. Das sind schon Sagen, wie die Sage von Barbarossa.
Zweiter und letzter Ortswechsel. Im hügeligen Mansfelder Land zwischen Saale und Harz, einer Region fruchtbarer Böden und des Bergbaus, auf den Spuren von Karl Wenzel, Großlandwirt, 1876 in Brachwitz im Saaletal, unweit von Halle geboren und als angeblicher Mitverschwörer des 20. Juli am 20. Dezember 1944 im Hinrichtungsschuppen von Plötzensee erhängt. Erste Spurensuche in den Dörfern Schiebzig und Salzmünde im Nordwesten von Halle. Mit seinen 11.000 Hektar fruchtbarstem Ackerland, Wäldern, Braun- und Steinkohlegruben, Ton- und Kaolingruben, mit Mühlen und Zuckerraffinerien auf technisch und wissenschaftlich neuestem Stand und doppelt so hohen Ernteerträgen wie sonst im Deutschen Reich üblich, nannte man Karl Wenzel auch den Krupp der deutschen Landwirtschaft. Er verdiente, damals unvorstellbar, 1 Million Reichsmark jährlich. Aber der erfolgreiche Unternehmer tat auch alles nur Erdenkliche für seine bis zu 40.000 Arbeiter und Angestellten.
Er war sehr daran interessiert, dass seine Arbeiter immer im Wohlstand waren. Die mochten also keine Brikett bezahlen, die kriegten ihre Heizung umsonst. Es war hier eine Bibliothek in der Gemeinde, ein Wannenbad hat er eingerichtet. Es gab einen Kindergarten, den Wenzel finanziert hat. Also wir haben im Grunde genommen dem Wenzel als Familie auch sehr viel zu verdanken. Über den Oberamtmann hat man eben gut gesprochen hier.
Wenzel, Reaktionär, Junker und Ausbeuter. Für die Salzmünder war solche DDR-offizielle Diktion immer Propaganda. Harry Seeger und seine Frau erinnern sich aber auch an eine andere Seite dieses Unternehmertyps.
Er hat nicht zugelassen, dass irgendwelche kommunistischen Parteien oder die SPD in Salzmünde. Es durfte nicht mal ein Arbeitersportverein gebildet werden in Salzmünde. Wenzel hat es im Grunde genommen verboten, in seinem Bereich eine politische Partei in dieser Richtung aufbauen zu lassen. Das war eben auch Wenzel.
Ich weiß nicht, wer das war. Der musste weggehen. Der war Sozi. Den haben sie dann irgendwie entlassen. Aber da hat er das nachher nicht mehr gemacht irgendwie. Sich nicht beteiligt, war er wieder da.
Der Großagrarier Wenzel war Nationalkonservativer und Mitglied des Stahlhelm. Ein Patriarch, der seinen Konzern nach dem Gefolgschaftsprinzip führte. Wie ein sorgender und gestrenger Vater seiner Familie. Und wehe, da regte sich oppositioneller Geist. Und die Salzmünder, so Bürgermeister Gerd Kalbitz, prägt diese politische Sozialisation bis heute.
Es ist ein politisches Kuriosum eigentlich. Salzmünder hat auch während der DDR noch viel von diesem geprägten politischen Weltbild der Salzmünder selbst mit rüber gerettet. Hier gab es immer fast 100%ige Wahlbeteiligung. Man hatte also noch das Pflichtbewusstsein zu Wenzel, zu seinem Betrieb, zu seinem Ort. Es gab wenig politische Parteien. Außer das, was Pflicht war, das kennt ja nur jeder aus der DDR-Zeit. Aber ansonsten hat sich Salzmünde seine politische Identität aus der Historie heraus Bolze und Wenzel bis in die heutige Zeit eigentlich bewahrt.
Wie steht es in einem solchen durch die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, die Nazi- und DDR-Zeit vor- bis antidemokratisch autoritär geprägten politischen Klima um die Erinnerung an einen, den Hitler als Widerständler umbringen ließ?
Was soll man dazu sagen? Gesetz war Gesetz. Ne? Wir wissen doch, was der Faschismus war. Wer sich dagegen auflehnt und erwischt wird, muss damit rechnen, dass sie gekillt wird. Ne?
Wenzel wird im Grunde genommen in Salzmünde vergessen. Ich wüsste also nicht, dass in Salzmünde bis 1990, dass es hier Arbeitslose gab. Wir hatten das Volksgut, wir hatten die Mühle, wir hatten das Kaolinwerk, wir hatten große Teile der Zuckerfabrik, die Saatzucht. Es haben viele Menschen dort Arbeit gefunden. Warum sollte man da jetzt noch an Wenzel denken?
So als wollten diese Salzmünder und Schiebziger sagen, selber schuld, dieser Wenzel. Warum hat er auch opponiert? Und offenbar wird nicht so sehr der Hitler-Gegner Karl Wenzel geachtet, sondern vor allem der sozial gesonnene Unternehmer. Wie die meisten Konservativen begrüßte wohl auch Karl Wenzel den Machtantritt Hitlers. Da die Gestapo bei Wenzels Festnahme dessen sämtliche Unterlagen konfiszierte, ist die Quellenlage dürftig. Aber es gibt Hinweise. In einer Werkzeitung der Wenzelschen Betriebe heißt es 1935:
Deutsch ist die Scholle, die hier bearbeitet wird. Deutsch der Gedanke, der die gesamte Arbeit leitet. Und auch deutsch sind all die, die hier Arbeit gefunden haben und leisten.
Bloßer sprachlicher Kotau vor der nationalsozialistischen Sprache? Oder nationalkonservative Diktion?
Wenzel hatte mit dem Nazi-Volkstaumel nichts im Sinn.
Steht in einem Nachruf der deutschen Zuckerindustrie von 1950.
Wenzel war eine ausgesprochene Kämpfernatur, der sich auch gegen die verkehrte Wirtschaftspolitik und Diktatur der Hitlerzeit oft und mit aller Macht zur Wehr setzte. Wenzel war eine anerkannte Führerpersönlichkeit allergrößten Formates in der deutschen Landwirtschaft und Zuckerindustrie. Ein vornehmer, offener, treudeutscher Mann, der nicht nach äußerer Anerkennung suchte, sondern nur die Belange der Allgemeinheit im Auge hatte. Einfach und bescheiden, zu jedermann verbindlich und von bestechender Liebenswürdigkeit.
Gerade rüber sehen wir das von Karl Wenzel noch seinerzeit gestiftete und errichtete Kriegerdenkmal. Haben wir im vergangenen Jahr wieder rekonstruiert insbesondere auch zu Ehren aller, naja, auch Widerstandskämpfer und Gefallenen des Bodenweltkrieges. Ursprünglich war es ja mal für den Ersten Weltkrieg errichtet worden.
Steht da irgendwas über den Widerstand?
Ja, was haben wir drin? Erinnerung an...
Zur Erinnerung an den Begründer von Salzmünde, Johann Gottfried Bolze. Mehr steht da eigentlich nicht.
Erste und Zweiten, ihr denken an die Gefallenen und Vermissten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Also wir haben es auf den Zweiten Weltkrieg dann übertragen.
Soldaten, Gefallene, Widerständler, alles irgendwie eins. Bei der Kurzführung durchs Dorf geht dem Herrn Bürgermeister alles ein bisschen durcheinander. Auf der eichenlaubumkränzten Steinstele auf dem zentralen Dorfplatz ist weder von Karl Wenzel noch sonst vom Widerstand die Rede. Nirgends wird in Salzmünde öffentlich an den Hitlergegner Wenzel erinnert. Spurensuche zweiter Teil in Teutschenthal, wenige Kilometer nördlich von Salzmünde. Dort steht das Wenzelsche Schloss, der Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Familiensitz. Jetzt wohnen dort zwei Enkel des Karl Wenzel und es wird als Vier-Sterne-Hotel genutzt. Auf dem Weg mit Karl Friedrich Wenzel durch den weitläufigen Schlosspark des kürzlich renovierten Ferndesjägle-Schlosses. Vor uns am Waldrand ein Fortuna-Rundtempelchen, erhöht über einem großen, von Blumenrabatten eingefassten Wasserbecken mit hoher Fontäne. Sandsteinskulpturen da und dort auf gepflegtem Rasen. Der Enkel über seinen Großvater.
Der war auf dem neuesten Stand der Technik, auch vom Know-how her. Egal, ob das in der Saatzucht war oder in der Organisation war. Das kamen weit über 5000 Leute hierher, um sich das anzuschauen. Und das war einer der führendsten Betriebe in Europa. Das Konzept war ja immer so, dass wir von der Anpflanzung bis zum Verbrauch möglichst alles in einer Hand hatten.
Enkel Karl Friedrich, einst Banker in den USA, seit 1991 wieder auf dem großväterlichen Besitz, spricht anerkennend vom Großvater, vor allem als Unternehmerpersönlichkeit, und macht dabei einen sonderbar unsicheren Eindruck. Vielleicht, weil er zusammen mit seinem älteren Bruder durch das Gesetz über die Rückgabe von Eigentum, das im Zusammenhang des Widerstands gegen den Faschismus durch die Nazis unrechtmäßig enteignet wurde, mit der Wende sozusagen über Nacht Großgrundbesitzer im Mansfelder Land geworden ist. Nach einem Weg durch ein Wäldchen kommen wir auf eine Lichtung zu einer steinernen Anlage. In der Mitte eine Skulptur. Ein sitzender Greis übergibt etwas seinem ihm gegenüberstehenden Sohn. Am Sockel der Skulptur, im verwitterten Stein gerade noch zu erkennen, der Goethesatz: Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.
Das ist das Erbbegräbnis. Sie sehen, da sind die Vorfahren hier begraben, links und rechts. Und dann sehen Sie auch, wie der Vater dem Sohn es übergibt.
Das heißt, wir laufen hier durch ein wenzelsches Gräberfeld. Rechts und links, ja, sind Gräber. Richtig. Aber man erkennt es nicht an irgendwelchen Grabplatten. Sind die sozusagen?
Doch, die Grabplatten sind da drin. Leider sind die zum Teil sehr in Mittellandschaft gezogen worden.
Die Gräber sind sämtlich grasüberwachsen, verwahrlost. Und nichts erinnert an den von den Nazis Ermordeten. Wohl gibt es im großen Saal des Schlosses, sonderbar entrückt, hoch über dem Kamin, ein in den 90er Jahren entstandenes Gemälde.
Dieses Bild, das ist eigentlich der Lebensweg unseres Großvaters und auch der Schaffensweg, also von der Saatzucht in Salzmünde, Kaolinwerke, Kaliwerke, wie Sie sehen, das Schloss, dann die Lager, Ziegeleien bis hin zum Prozess. Sie sehen den Rücken von Herrn Freisler, die Verurteilung zum Tode im August 1944, und er wurde dann im Dezember 1944 erhängt. Wir wurden ja hier sofort enteignet und alle Unterlagen wurden konfisziert. Das heißt also, wir haben also keinerlei Unterlagen mehr aus den Jahren 44 und davor, was uns sehr große Schwierigkeiten bedeutet, unser Eigentum wieder zurückzubekommen.
Nicht im August, sondern am 13. November 1944 wurde Karl Wenzel zum Tode verurteilt. Persönlich hat der Enkel seinen ermordeten Großvater nicht mehr kennenlernen können. Er weiß nicht mehr über ihn, als in der spärlichen Literatur über diesen Mann nachzulesen ist. Zum Beispiel, dass er zum sogenannten Reuschkreis gehörte. Das war eine Gruppe ziviler, konservativer Hitlergegner, Prominenter aus Wirtschaft und Wissenschaft, wie Paul Reusch, Direktor der Gute-Hoffnung-Hütte in Oberhausen, der Dortmunder Industrielle Albert Vögeler, Robert Bosch, der Arzt Ferdinand Sauerbruch, Karl Friedrich Siemens, der ehemalige Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht oder der Hallenser Landwirtschaftsprofessor Emil Würmann. Man traf sich regelmäßig. Anfangs nur, um sich über die wirtschaftliche Situation des Deutschen Reiches zu unterhalten. Später auch, um über die Zukunft Deutschlands nach Hitler zu diskutieren. Am 11. und 12. November 1943 traf man sich mit Karl Gördeler auf dem Wenzelschen Schloss. Dieses Treffen sollte Karl Wenzel zum Verhängnis werden.
Wir sind natürlich in der Familie unheimlich verbittert. Immer schön vorm 20. Juli, da kommen alle her. Dann wird alles groß gefeiert. Am 21. Juli ist alles vergessen. Und schauen Sie, es gibt überall Stauffenbergstraßen, es gibt überall Gördlerringe und so weiter. Von Wenzel gibt es noch nicht mal in Halle irgendwas. Ich glaube, weil in der DDR war natürlich das ein Großgrundbesitzer und daher ein Ausbeuter. Ich meine, es kann ja nicht alles Linien- und Marktstraßen heißen und Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Ich meine,
es gibt in Halle eine Karl-Wenzel-Berufsschule und gerade wird eine neue Straße nach Wenzel benannt. In Teutschenthal hat sich der Gemeinderat zur Umbenennung der Haupt- in Karl-Wenzel-Straße bisher nicht durchringen können. In Teutschenthal, dem einstigen Wohnort Karl-Wenzels und Hauptverwaltungsort der Wenzelschen Güter, erinnert wie in Salzmünde nichts im öffentlichen Raum an den ermordeten Hitlergegner.
Wir haben nicht die Schnauze verbrennen, aber hier sind noch so viele Rote in Jange bei uns. Da passt ja nicht ins Bild. Wir haben zu viel Angst, dass vielleicht noch mal in Acker los werden.
Zu viel Rote in der Verwaltung, meint dieser Teutschenthaler. Vielen ist die Rückkehr der Wenzels nicht geheuer, die von ihrem Schloss aus nun wieder über 3000 Hektar fruchtbares Ackerland, 335 Häuser und andere Besitztümer verfügen. Da hält man sich gegenüber dem Großgrundbesitzer, ob der nun gegen Hitler war oder nicht, und den zurückgekehrten Erben, lieber zurück. Aber öffentlich spricht man darüber nicht. Auch nicht auf einem Seminar der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt im Mai dieses Jahres im Schloss Teutschenthal zum Thema 20. Juli 1944, Karl Wenzel und andere gebürtige Sachsen-Anhalter im Widerstand gegen Hitler. In den lichten Schlosssaal sind an die 80 interessierte Bürgerinnen und Bürger gekommen. Enkel Karl Friedrich gibt eine ausführliche Einführung in die 400-jährige Geschichte der Wenzels im Mansfelder Land. Beim Thema Karl Wenzel im Widerstand hält er sich nur kurz auf.
Wenzel, dessen Urgroßmutter mütterlicherseits vermutlich Jüdin war, pflegte im Herrenhaus seines Gutes im Mansfelder Seekreis sogenannte Kamingespräche zu führen, die stark staatsfeindlich waren. Verglich er schon 1942 den Führer mit Ludwig II. Und bedauerte, dass kein Offizier den Mut finde, den Führer zu erschießen. Der Führer sei nicht normal.
Ein Zitat aus den Kaltenbrunner Berichten. Sie sind, neben den Volksgerichtshofsakten, die Hauptquelle über die Aktivitäten des Hitlergegners Karl Wenzel. Der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes Ernst Kaltenbrunner war von Hitler beauftragt worden, minutiös über die Ermittlungen aller in der Folge des 20. Juli Festgenommenen zu berichten. Folglich gehen in diese Berichte alle nur denkbaren Einseitigkeiten und Unvollständigkeiten ein. Und alles, was Wenzel im Prozess vor dem Volksgerichtshof vorgeworfen wurde, stammt aus Aussagen, die von Karl Friedrich von Gördeler durch Folter erpresst wurden, und aus Denunziationen des Arbeitsamt-Gauleiters Jakob aus Halle.
Wenzel hätte sich wie folgt geäußert. Es ist schlimm, dass sich noch kein Offizier gefunden hat, der den Führer erschießt. Deutschland könne den Krieg nicht gewinnen. Es hat eine viel zu geringe Stahlproduktion. Hitler ist ein militärischer Dilettant. Er war ja bloß Gefreiter. Die Kreisbauernführer sind gescheiterte Existenzen und haben meistens von Landwirtschaft keine Ahnung. Dazu gehört auch der Reichsminister für Landwirtschaft. Die Justiz würde immer mehr Schauprozesse machen und das ganze Leben würde immer unsicherer. Natürlich, mit Genuss liest Bubi von Alvensleben diesen Bericht des Gauamtsarbeitsleiters aus Halle. Und er beeilt sich auch, etwas später seinen besten Freund, nämlich den Reichsführer SS, darüber zu berichten.
Wilfried Lübeck, ein Magdeburger Regionalhistoriker, der als Referent eingeladen war, zitiert aus dem Denunziationsschreiben. Der Zusammenhang mit Ludolf, genannt Bubi von Alvensleben, einem hochverschuldeten Intimfeind Karl Wenzels, ist wichtig für dessen Einschätzung als Widerstandskämpfer. Bubi von Alvensleben war mächtig, SS-Gruppenführer, Generalleutnant und zeitweilig Generaladjutant des Reichsleiters SS Heinrich Himmler. Und er wollte das Alvenslebensche Gut zurückhaben. Das aber bewirtschaftete der Teutschenthaler Großlandwirt aufgrund eines 100-jährigen Pachtvertrags.
Das Besondere an der Hinrichtung Wenzels war, dass die übrigen Mitglieder des Reuschkreises Strafen bekamen um die 5 Jahre Zuchthaus. Wenzel aber wurde zum Tode verurteilt, weil der Bubi von Alvensleben als hoher SS-Mann ein großes Interesse daran hatte.
Die Referate dieses Seminars belegen nachdrücklich, das Wissen und die historische Quellenlage zu Karl Wenzel sind mager. Und ob und inwieweit Karl Wenzel tatsächlich Widerstand gegen Hitler geleistet hat und ob er wegen seiner oppositionellen Haltung in Plötzensee umgebracht wurde, all das ist unklar. Aber hinterfragt wird an diesem Abend nichts. Man will Gewissheiten statt Fragen. Und um unbekannte Helden bilden sich immer schnell Legenden. Etwa die, Karl Wenzel habe sich in seinem Schloss mehrfach mit Stauffenberg getroffen. Darüber ist in der Widerstandsforschung nichts bekannt. Und alles, was man über Karl Wenzel bisher weiß, spricht dagegen. In der Diskussion über Karl Wenzel und den sachsen-anhaltinischen Widerstand trat auf dem Seminar auch Karl Wenzels heute 84-jährige Schwiegertochter Lore Pfeiffer auf und behauptete schlicht:
Mein Schwiegervater gehörte auch dem Kreisauer Kreis an. Das weiß ich ganz genau, weil er von der kirchlichen Seite her dazu gehörte. Hitler müsste gefangen genommen werden und vor ein deutsches Gericht gestellt werden und dass dann das deutsche Volk den Hitler aburteilt. Auf dem Standpunkt stand er und darum gehörte er auch dem Kreisauer Kreis aus christlichen Gründen an.
Es folgten erregte Wortmeldungen, die Wenzel-Enkel ließen ihre Häuser verfallen, oder?
Mein Vater ist nach dem 20. Juli, da er sehr engen Kontakt mit Karl Wenzel hatte, für mehrere Tage verhaftet worden. Er wurde sehr streng verhört. Er wurde aus heutiger Sicht leider nicht enteignet und nicht hingerichtet, denn wenn dem so gewesen wäre, wäre der Besitz, den mein Vater hatte, heute wieder mein Eigentum. Wie bei Wenzels, während mein Vater ein Jahr später von den Kommunisten im Speziallager Nummer 8 totgeschlagen wurde. Wie gesagt, wir hatten nicht das Glück, dass mein Vater hingerichtet wurde von den Nazis, sondern von den Kommunisten. Wir stehen heute da, müssen unser Vermögen vom Staat zurückkaufen.
Der ins Mansfelder Land zurückgekehrte Adlige Edgar von Stromberg. In der Diskussion an diesem Abend geht es gar nicht um Teutschenthal als Ort des konservativen Widerstands gegen Hitler, sondern um Wenzelsche Familiengeschichte, um Eigentumsfragen. Darum, wo den Leuten mit den neuen Wenzelerben der Schuh drückt. Gegen Ende der Veranstaltung fragt einer aus dem Publikum die Wenzel-Enkel, was für sie denn das Vermächtnis ihres Großvaters sei.
Wir sind hier kein Caritas und kein sozialer Haufen. Also um das ganz deutlich zu sagen, wir sind hier ein wirtschaftlicher Betrieb. Wir müssen schauen, dass wir verdienen, dass wir unsere Leute bezahlen und dass wir unsere Kredite bezahlen können. Das ist Punkt 1. Und dass wir den Betrieb weiter vorwärts bringen und mit dem Betrieb die ganze Gegend.
Auf die Idee, dass die Frage auch eine nach dem Vermächtnis des Hitler-Gegners und Opfers gewesen sein könnte, ist der Enkel Karl Friedrich Wenzel offenbar nicht gekommen. Potsdam-Bornstedt, die Stadtkommandantur unter den Linden 1 und Salzmünde-Teutschenthal. Drei Orte des 20. Juli 1944. 60 Jahre danach bleibt, außer in Bornstedt, als Befund offenbar gültig, was der Historiker Joachim Fest in seiner Rede zum 20. Juli vor 10 Jahren bemerkte.
Umfragen belegen, dass weit mehr als die Hälfte der Deutschen dem Widerstand mit Ablehnung, Skepsis oder blanker Unkenntnis begegnet. Der Anteil ist seit der ersten Erhebung von 1951 gleich geblieben, Nur haben sich die Gewichte von der Ablehnung zur Unkenntnis verschoben. Auf merkwürdige Weise hat das von Hitler noch in der Nacht nach dem Attentat ausgegebene und von der Propaganda des Regimes aufgegriffene Zerrbild von der ganz kleinen Clique ehrgeiziger Offiziere selbst den Untergang des Regimes überdauert. Einmal hineingeraten in die Abwehrmechanismen von Schuldkomplex und Verdrängungsbedürfnis, ist dem Widerstand mehr als ein zögernder Respekt nie zuteil geworden.
Drei Orte, eine Frage. Zum Umgang mit dem 20. Juli 1944, 60 Jahre danach. Feature von Anselm Weidner. Es sprachen Bernd Hahn und Patrick Blank. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Hildegard Schöllhorn. Regie Stefan Hilsbecher. Redaktion Paul Assal. Produktion Südwestrundfunk 2004.